HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Ein zeitgenössischer Jesus. Viel Lob für die Oberammergauer Passionsspiele 2022. Der Zentralrat der Konfessionsfreien. Eine nicht unumstrittene Neugründung. Und das Sonntagsthema: Grün ist die Hoffnung. Unser wichtigstes Lebensmittel wird knapp. Am vergangenen Wochenende war Premiere bei den Oberammergauer Passionsspielen. Aufgrund eines Gelübdes aus dem Jahr 1633 bringt der Ort ausschließlich mit Laienschauspielern aus dem Ort alle 10 Jahre das Leiden und Sterben des Jesus von Nazareth auf einer riesigen Freilichtbühne zur Aufführung. Spielleiter ist zum 4. Mal der Oberammergauer Regisseur Christian Stückel. Seine behutsame Weise, den Jesus von Nazareth in unsere Zeit zu stellen, hat ihm seit 1990 großen Respekt im Ort und darüber hinaus verschafft. Auch mein Kollege Christoph Leibold ist von der Premiere sichtlich angetan.
Ganz am Ende, als die Frauen das Grab leer finden und Jesu Anhänger herbeieilen, zünden sie an einer Feuerschale Kerzen an. Das Licht breitet sich aus und verdrängt die Dunkelheit. Den Auferstandenen selbst aber sieht man, anders als noch bei der Passion 2010, nicht auf der Oberammergauer Bühne. Theologen mag es stören, dass Spielleiter Christian Stückel Jesu Auferstehung nicht mit dessen finalem Auftritt sichtbar beglaubigt. Stückel aber ist, wiewohl theologisch ungeheuer bewandert, kein Theologe, sondern Theatermacher. Und so geht es ihm eben nicht um Verkündigung, sondern um Vergegenwärtigung. Ihn interessiert, was uns dieser Jesus von Nazareth heute noch zu sagen hat. Das herauszuarbeiten ist ihm auf spektakuläre Weise gelungen.
Wenn Gott dein König wäre, dann würden die Armen Glück in Fülle genießen.
Gott ist mein König.
Dann verschließt nicht euer Auge vor ihrer Not.
Wer sich seiner Mitmenschen erbarmt, dessen erbarmt man sich im Himmel.
Stückel zeigt Jesus als Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit, der die Armen selig preist und den Hohepriestern mit geradezu heiligem Zorn die Leviten liest, ob deren bigotter Gleichgültigkeit gegenüber den prekären Umständen, in denen das einfache Volk lebt. Die heute viel zitierte Schere zwischen Arm und Reich, auch bei Jesus ist sie bereits ein Thema.
Sie sind hungrig, aber ihr gebt ihnen nicht zu essen. Sie sind durstig, aber ihr gebt ihnen nicht zu trinken. Die Fremden nehmt ihr nicht auf und die Nackten kleidet ihr nicht.
Frederik Mayet, der nach 2010 nun schon zum 2. Mal als Jesus auf der Bühne steht, spielt nicht das lampfromme Leiden Christi, sondern ist ein charismatischer Christus. Mit erstaunlichem Aggressionspotenzial für einen, der bedingungslose Nächstenliebe predigt. Mayet gibt der Figur eine aufregende Ambivalenz. Nur verständlich, dass sich an diesem hitzigen Heiland die Revolutionsfantasien eines Heißsporns wie Judas entzünden. Cengiz Görür ist erst Anfang 20, aber von bestechender Bühnenpräsenz als enttäuschter Jünger, der gehofft hatte, Jesus würde Israel vom Joch der Römer befreien.
Ich diene Gott, aber ich diene nicht der Knechtschaft. Steht nicht geschrieben, Auge um Auge und Zahn um Zahn.
Wenn Jesus radikal-pazifistisch dem bewaffneten Widerstand eine Absage erteilt, den Judas so vehement einfordert, schwebt plötzlich die gegenwärtige Weltlage über dem biblischen Geschehen, ohne dass dabei von Debatten um die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine die Rede sein müsste. Das ginge auch gar nicht in einer Passion, und dennoch sind diese Spiele nicht museal, trotz der historisierenden Ausstattung von Stefan Hageneyer, der das Ensemble diesmal in fahle Farben gekleidet hat. Trug das Volk 2010 noch taubenblaue Gewänder, so herrschen diesmal beige, braun und grautöne vor. Der Gesamteindruck dadurch düster, fast dystopisch. Eine Welt, an der man verzweifeln kann, wie an der unsrigen. Das ist bedrückend und, so paradox es klingen mag, zugleich beglückend, weil dies dadurch ein Passionsspiel auf der Höhe unserer Zeit ist. Klar gibt es eine Menge gerollter bayerischer Rs und ein paar laienhafte Momente. Vor allem aber sind fantastische Darsteller zu erleben, wie Maximilian Stöger als Hohepriester Kaiphas oder Walter Rutz als dessen Gegenspieler Josef von Arimathäa.
Gib ihn frei!
Am Kreuz soll er seine Frevel büßen.
Ans Kreuz!
Ans Kreuz mit ihm!
Jesus!
Ans Kreuz!
Der Rest ist großes Sandalenfilmtheater auf der CinemaScope-breiten Bühne des Oberammergauer Passionstheaters mit berückend schöner Chor- und Orchestermusik, dirigiert von Markus Zwink und souverän arrangierten Massenaufläufen in den Volksszenen. Stückel zeigt zwar den Auferstandenen nicht und überlässt es so dem Publikum, ob es an diese Auferstehung glauben will oder an ihr zweifelt. Ohne Zweifel aber feierte mit dieser Premiere die Oberammergauer Passion selbst, die durch die Pandemie da niederlag, eine überwältigende Wiederauferstehung. Halleluja!
Die Oberammergauer Passionsspiele, Deutschlands außergewöhnlichste Laienspielschar, bringt eine respektable Vergegenwärtigung der Person Jesu, seines Lebens und Sterbens auf die Bühne, meint Christoph Leibold. Und ich kann ihm nur beipflichten, ich habe die Aufführung auch gesehen, wer immer sich zutraut, 5 Stunden auf einem wenig gepolsterten Sitz sich der Geschichte Jesu zuzuwenden und wer bereit ist, dafür zwischen 30 und 180 Euro zu bezahlen, dem sei ein Besuch in der traumhaften oberbayerischen Kulisse von Oberammergau wärmstens empfohlen. Die Spiele gehen noch bis zum 2. Oktober, 5-mal die Woche. 3/4 der rund 500.000 Karten sind verkauft, man hat also noch gute Chancen, Karten zu bekommen. Die Meldung sorgte vor einigen Wochen für Aufsehen. Die Zahl der Mitglieder der großen Kirchen in Deutschland fiel auf unter die Hälfte der Bevölkerung. Wer sind die anderen, die Konfessionsfreien, und wo werden ihre weltanschaulichen Interessen vertreten? Bei uns, sagt der neue Zentralrat der Konfessionsfreien, zu dem sich mehrere säkulare Organisationen zusammengeschlossen haben. Markus Latton war dabei, als der Zentralrat sich am vergangenen Donnerstag der Öffentlichkeit vorstellte.
13 Gründungsmitglieder hat der Zentralrat der Konfessionsfreien. Unter ihnen die Giordano-Bruno-Stiftung, der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten und die Säkulare Flüchtlingshilfe. Hervorgegangen ist der Zentralrat aus dem vormaligen Koordinierungsrat säkularer Organisationen Corso. Der Verbandsratsvorsitzende, der Psychologe Rainer Rosenzweig, bezeichnet den Zentralrat als Lobbyorganisation, die sich im Bundestag für die Interessen konfessionsloser und säkularer Menschen einsetzt. Von denen gibt es in Deutschland einige. 42% der Bevölkerung gehören formell keiner Religionsgemeinschaft oder Konfession an.
Der aktuell regierenden Ampelkoalition bietet sich die historische Chance, Deutschland zu einem wahrhaft säkularen, weltanschaulich neutralen Staat zu machen. Das möchten wir unterstützen.
Hauptforderung des Zentralrats der Konfessionsfreien ist die Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften. Eines seiner konkreten Ziele, das kirchliche Arbeitsrecht abschaffen. Das findet etwa bei Arbeitgebern wie der Caritas und der Diakonie seine Anwendung. Philipp Möller, Vorstandssprecher des Zentralrats.
So werden Menschen zur Kirchenmitgliedschaft gezwungen. Diese Menschen können keine Betriebsräte gründen und haben kein Streikrecht. Der Europäische Gerichtshof hat das längst gerügt. Mehrfach.
Staatsleistungen, die die Bundesrepublik jährlich an die katholische und evangelische Kirche übermittelt, gehören nach Ansicht des Zentralrats auf den Prüfstand. Diese beruhen auf Staatsverträgen aus dem 19. Jahrhundert.
Wir sagen, die Menschen haben kein Verständnis mehr dafür und fordern die Politik selbstverständlich auf, verantwortungsvoll mit Steuergeldern umzugehen.
Weitere Forderung des neuen Bündnisses ist die Legalisierung von Abtreibung und assistiertem Suizid. Nicht alle humanistischen und säkularen Verbände sind dem Zentralrat beigetreten, so etwa der Humanistische Verband Deutschland und die Humanistische Vereinigung. Michael Bauer, Vorstand der Humanistischen Vereinigung, kritisiert den Zentralrat der Konfessionsfreien. Wirklich repräsentieren könne dieser Menschen ohne Religionszugehörigkeit nicht.
Wenn wir jetzt zum Beispiel die Sterbehilfe anschauen oder den assistierten Suizid, der ja gerade im Bundestag diskutiert wird, und da gibt es jede Menge religiöse Menschen, die da genau die gleichen Auffassungen haben wie nicht religiöse Menschen, und es gibt auch nicht religiöse Menschen, die die gleichen Auffassungen haben wie sehr religiöse Menschen, die dann wieder andere sind. Also das ist einfach kein Kriterium. Das ist das Problem, das ich grundsätzlich mit dieser Benennung habe. Ein Zentralrat der Konfessionsfreien, was soll das sein?
Der Zentralrat der Konfessionsfreien teilt mit, er sei offen für weitere Verbände und Stiftungen, die Mitglied werden wollen.
der Zentralrat der Konfessionsfreien eine umstrittene Neugründung. Die deutsche Gesellschaft wird immer bunter und vielfältiger, das zeigt sich auch im Bereich der Weltanschauungen und Religionen. Der Zentralrat der Konfessionsfreien ist ein weiterer Ausdruck dieser Vielfalt. Muslime sind da schon wesentlich etablierter und doch tut sich die Öffentlichkeit schwer damit, die religiösen Ausdrucksweisen der Muslime zu akzeptieren, vor allem dann, wenn sie in den öffentlichen Raum hineinwirken, wie das bei dem Muezzin-Ruf der Fall ist. Dabei erklingt der in den meisten Gemeinden hierzulande sowieso nur innerhalb der Moschee. Aber gehen wir mal auf diese andere Seite, innerhalb der Moschee, auf diese Seite des Geschehens. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, zum Gebet einzuladen? Und ist der Muezzin überhaupt ein Beruf? Konrad Bott hat ein Mitglied der Ahmadiyya-Gemeinde Mörfelden-Walldorf beim Ausrufen des Gebetsrufes des sogenannten Adhan begleitet.
Allahu Akbar,
Muhammad Ali Shahid steht im Mihrab der Gebetsnische in der Subhan-Moschee Mörfelden-Walldorf. Die Handflächen an den Wangenknochen, die Zeigefinger über die Ohren gelegt. Durch den Trichter, den seine Hände bilden, ruft er den Adhan und damit die Moscheebesucher zum abendlichen Gebet.
Es gibt einen Person, der meistens hier ist, der macht das dann auch öfters. Am Anfang hatten wir ein bisschen Konkurrenz, also ein Wettlauf, sage ich mal, zwischen uns beiden. Aber dann habe ich das ihm überlassen, weil er doch hier die meiste Zeit ist. Aber ab und zu lässt er das mich auch machen.
Der Adhan, den man im Deutschen oft einfach Muezzin-Ruf nennt, besteht aus dem mehrmaligen Ausrufen des Takbir, der Preisung von Gottes Größe, und der Shahada, dem islamischen Glaubensbekenntnis. Ihn zu rufen ist eine Ehre, erklärt Muhammad. Grundsätzlich darf sich aber jedes Gemeindemitglied dafür anmelden. Bei besonderen Anlässen kommt es deshalb schon mal zu größerem Andrang. Zum Richtfest der Mörfelder Moschee 2016 hatte Muhammad Glück.
Jeder war begeistert, wollte auch nach vorne. Ich bin dann schneller gewesen und habe das doch geschafft.
Erster zu sein ist natürlich nicht alles. Fürs Ausrufen des Adhan muss man bestimmte Bedingungen erfüllen. Erst einmal ist es wichtig, die Verse richtig und schön aussprechen zu können. Für den Großteil der Muslime weltweit ist das Hocharabisch keine Muttersprache. Sie lernen Arabisch, um den Koran verstehen zu können und, wie in Muhammads Fall, Gebete und eben den Adhan zu rezitieren. Und dann ist da noch die melodische Ausgestaltung. Wohlklingend soll sie sein und die Gläubigen innerlich aufs Gebet vorbereiten. In manchen Ländern wird die Rezitation in orientalischen Tonsystemen, den Maqamat, forciert. In diesen Tonsystemen ist der Tonumfang einer Oktave nicht nur in Halb-, sondern in Vierteltöne unterteilt, die dem westeuropäischen Ohr wenig vertraut erscheinen. Weil aber die überwiegende Mehrheit der Muezzine ihren eigenen Stil durch Melodien finden, die ihnen im Laufe des Lebens begegnen, ist auch Muhammads Adhan aus Halb- und Ganztonschritten aufgebaut. Es gehört auch Selbstvertrauen dazu, den Adhan zu rufen. Die Kraft der eigenen Stimme hat Muhammad durch seine Familie gefunden.
Das ist eine interessante Geschichte. Also in 2010, als mein ältestes Kind geboren ist, habe ich angefangen, ihn zu singen, also damit er schläft und sich beruhigt. Und da ist meine Stimme erst, sag ich mal, ein bisschen reifer geworden.
Sollte Muhammad häufiger den Adhan rufen, wäre es seine Pflicht, sagt er, den spirituellen Fokus nicht in der Routine zu verlieren. Denn mit jedem Vers, jedem Wort stimmt er sich und die Gemeinde darauf ein, im darauffolgenden Gebet vor Gott hinzutreten.
La ilaha illallah.
Der Muezzin-Ruf, eine ehrenvolle Aufgabe für den, der zum Gebet rufen darf. Konrad Bott hat das am Beispiel erkundet. Grün ist ja die Farbe des Monats Mai. Und wer jetzt durch Hessens Wälder wandert, wird sich der Wirkung dieser Farbe einfach nicht entziehen können. Es ist nicht mehr dieses frische, zarte Grün der ersten Frühlingstage, sondern schon dieses satte Grün. Das ist Lebenskraft und weckt Hoffnung. Und das ist so wichtig und tut uns so gut in diesen Tagen. Denn wohin man auch blickt, es gibt im Krieg und bei der Klimakrise mehr Grund zur Besorgnis als zur Hoffnung. Grund genug, in unserem kleinen Sonntagsschwerpunkt zu fragen, warum versteht unsere Seele so selbstverständlich diese Botschaft der Hoffnung, diese Botschaft der Farbe Grün? Und worauf kann man in diesen schweren Zeiten seine Hoffnung setzen? Bleiben wir zunächst mal bei der Farbe. Harald Brehm ist Farbexperte. Ich habe ihn gefragt, was es ist, dass die Farbe Grün so eine spezielle Bedeutung für uns hat.
Grün verkörpert die pure Lebensenergie. Das ist Wachstum, das ist Nahrung und Überleben, und zwar in allen Kulturkreisen, auch in den meisten Religionen. Also bei Naturvölkern haben wir zum Beispiel einen enormen Sprachschatz, also Wortschatz für Grün, für die Farbe Grün. Wir sagen Grün, aber sagen wir mal zum Beispiel bei Naturvölkern, die uns unterscheiden bis zu 50, 60, 70 verschiedene Grünarten und haben dafür Worte, die allesamt mit dem Essen zu tun haben, Essen oder Trinken, also mit dem Geschmack, ne? Und auch in den großen Religionen der Welt ist Grün ja die Farbe überhaupt für Überleben, Hoffnung, ne? Also im Islam die grüne Fahne, das grüne Buch des Propheten, auch im Christentum, Jesus ritt mit einem grünen Palmzweig ein, und bei den Juden ist das auch schon eine Farbe der Fruchtbarkeit. Also es ist weltweit verbreitet, dieses Phänomen.
Herr Brehm, kann man die Wirkung der Farbe auf den Menschen, also dass sie Hoffnung weckt, auch wissenschaftlich nachvollziehen?
Ja, also wissen Sie, Grün verkörpert ja Nahrung, nicht? Für Tiere, für Menschen. Und wenn irgendwo etwas Grünes da ist, in der Wüste, ist es ja sensationell wichtig, eine Oase. Ne? Wir verfügen hier in Mitteleuropa über viel Grün. Also wir denken schon gar nicht mehr darüber nach. Aber jeder Arzt und jeder Psychologe weiß, dass das eine ganz wichtige Sache ist, im Garten zu sein oder im Wald spazieren zu gehen oder sich das Grün in die Wohnung zu holen. Denken Sie nur mal an den Tannenbaum in der kalten, grauen Jahreszeit, nicht? Wird etwas Grünes ins Haus getragen, dann stellen wir bunte Teller drunter, also mit Esswaren, oder hängen sogar Esswaren an die Zweige, außer dem Licht und den Kugeln. Das heißt also, Grün suggeriert uns, wir werden überleben, wir werden Nahrung haben, es wächst wieder nach. Ne? Das beruhigt sehr die Nerven und bringt also eine sehr positive Grundstimmung.
Also Grün wirkt so positiv, das haben wir gehört und auch verstanden und auch nachvollziehen können. Aber wie kommt es dann zu der Bezeichnung Giftgrün? Das weckt ja zunächst mal mehr Angst als Hoffnung, dieses Grün.
Gut, also das ist diese Geschmacksvariante. Grün ist ja nicht gleich grün. Je mehr Blauanteil im Grün ist, desto kälter und bitterer wird es, ne? Was also nicht so, also was unreif ist eigentlich, ja. Man sagt ja auch grün hinter den Ohren, ja, also noch nicht reif. Das heißt also, das beste Grün ist das Maigrün, was wir jetzt im Moment haben, während wir so ein Blaugrün, diesen bitteren Beigeschmack bekommen, also in Richtung Nadeln, nicht? Also, aber Grün insgesamt, auch so ein grüner Nadelwald, wirkt auf die Psyche ein.
Harald Brehm, Farbexperte und Autor des Buches Die Macht der Farben, war das hier bei HR Info Himmel und Erde. Vielen Dank.
HR Info Himmel und Erde.
Gründe zu verzweifeln böte die Weltlage derzeit ja genug. So viel Elend, das der Krieg über die Menschen der Ukraine bringt, und darüber hinaus. Für Jahrzehnte und für Generationen werden die Traumen dieses Krieges das Leben der Betroffenen bestimmen. Es ist schrecklich, es ist traurig. Aber auch die Klimakrise mit immer neuen wissenschaftlichen Belegen für die Erderwärmung macht uns hilflos und oft auch hoffnungslos. Andererseits, wir können ohne Hoffnung ja nicht leben. Wir müssen uns aufhelfen und dürfen nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen. Das ist gerade eine Herausforderung für viele. Wie er diese Situation erlebt und als Psychologe einschätzt, hat uns Werner Gross berichtet. Er arbeitet als Therapeut in einer eigenen Praxis in Gelnhausen, und mein Kollege Uwe Berndt hatte die Gelegenheit für ein ausführliches Gespräch mit ihm.
Was ist eigentlich Hoffnung aus psychologischer Sicht?
Also Hoffnung ist immer etwas, was ausgerichtet ist auf die Zukunft, und sie sieht das, was noch nicht da ist, aber werden kann. Man kann sagen, Hoffnung ist die Erwartung, dass etwas gut ausgeht und sinnvoll ist. Sie kann helfen, auch schwierige Situationen zu überstehen, und dass es auch in verzweifelnden Lagen immer einen zuversichtlichen Ausweg gibt und sich das Positive durchsetzt. Hoffnung trägt uns durch die, wenn man so will, durch die Ungewissheit der Zukunft und hilft uns, wieder aufzustehen, wenn wir gefallen sind. Sie reduziert unsere Angst und verdrängt die Furcht. Allerdings gibt es auch sowas wie eine blauäugige Kinderwunschtraum Hoffnung, die nur begrenzt mit der Realität zu tun hat. Denn die Übergänge zwischen Hoffnung und Illusion sind leider fließend. Und jemand hat mal gesagt, Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes Abendbrot.
Und die Hoffnung ist ungleich verteilt. Es gibt Menschen, die haben irgendwie immer Hoffnung, egal was ihnen passiert, und andere verlieren sie ganz schnell. Was unterscheidet Menschen mit starker Hoffnungskraft und mit geringer?
Menschen mit einer starken Hoffnungskraft haben eine positivere Einstellung zum Leben. Sie können schwierigere Situationen besser bewältigen, sind meistens motivierter, energiegeladener und finden auch in scheinbar ausweglosen Situationen immer noch alternative Lösungswege. Also man kann sagen, die Hoffnung ist für sie sowas wie ein Leitstern, und Hoffnungsschwache lassen sich eher entmutigen. Sie verfangen sich schnell in Zweifeln und geben schneller auf.
Kann man das erklären, warum es Menschen gibt, die halt sehr wenig Hoffnung haben und so schnell aufgeben?
Naja, das hat verschiedene Gründe. Also Hoffnung scheint was zu sein, was zu unserem Menschsein, unserem menschlichen Leben dazugehört. Also und erst die Erfahrungen im Leben, die einem so passieren, die trampeln manchmal auf unseren Hoffnungen rum. Also ein linker Philosoph, der Ernst Bloch, hat mal ein Buch geschrieben, ein dickes Buch, das heißt das Prinzip Hoffnung. Und für Entwicklungspsychologen hat Hoffnung mit Vertrauen, mit Urvertrauen zu tun. Also man kann sagen, Säuglinge werden mit Hoffnung geboren, und es ist ein Stück ein Persönlichkeitsmerkmal, das allerdings sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann und hängt natürlich damit zusammen, welche Erfahrungen man im Laufe seines Lebens macht. Also was für Lehren ich aus diesen schwierigen Lebenssituationen, die wir ja alle kennen, irgendwie gezogen habe und wie gut man sich selbst kennt. Denn das führt dann zu so einer realistischeren, einer erwachsenen Hoffnung, könnte man sagen.
Man sagt ja so gerne, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ist da aus psychologischer Sicht was dran?
Ja, das hat eben damit zu tun, dass die Hoffnung eben zu unserem Menschsein dazugehört. Also ein Leben ohne Hoffnung ist meiner Einschätzung nach schwer erträglich. Und da gibt es ganz viele so philosophische Gedanken dazu. Der alte antike Philosoph Plutarch hat gesagt, Hoffnung ist der einzige und wirksamste Halt im Leben. Und Nietzsche hat es so ein Stückchen prosaischer formuliert. Er hat gesagt, Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens.
Ja, das sind starke Bilder für eine starke und notwendige Kraft für die Hoffnung, gerade in einer Zeit, die nicht gerade Hoffnungen weckt. Werner Gross, Buchautor, er arbeitet als Psychotherapeut und ist heute unser Gesprächspartner. Wir wollten von ihm noch wissen, ob er diese untergründige Hoffnungslosigkeit auch im Kontakt mit seinen Klienten spürt.
Das ist keine Frage. Ich denke, die Zukunft in diesen unsicheren Zeiten ist einfach voller Ungewissheiten. Und das Thema Hoffnung oder Verzweiflung ist ausgesprochen oder unausgesprochen häufig Thema in den Psychotherapiesitzungen, zumindest im Hintergrund. Man kann ja Psychotherapie auch als eine Methode verstehen, Hoffnung zu geben, ohne Illusionen zu machen. Also es ist sinnvoll, immer weiterzumachen, auch in schwierigen Zeiten. Das ist so das implizite Ziel von einer Psychotherapie. Und hoffen ist allemal besser als verzweifeln. Ich hatte mal einen depressiven Patienten, der kam mit dem Satz, Hoffnung ist der gemeinste aller Tricks. Und damit ist es natürlich nicht leicht, psychotherapeutisch zu arbeiten. Das ist dann schon eine Herausforderung.
Das glaube ich sofort. Gibt es sowas wie Quellen der Hoffnung, die man anzapfen kann, wenn es einem schlecht geht? Was empfehlen Sie da?
Also ich denke, man kann Hoffnung nicht erzwingen, weil Hoffnung ist kein Lernprozess, ist keine Kopfentscheidung, sondern es ist eher ein Reifungsprozess. In die Hoffnung wächst man, wenn man so will, langsam rein. Und in der Psychotherapie ist es so, dass man sagen kann, das geht nicht ohne Selbstreflexion, ohne Bestandsaufnahme, also wo stehe ich auf meinem Lebensweg, wie bin ich dahin gekommen, was habe ich erreicht und wohin will ich weiter und passt es zu mir. Also manche Leute haben es da leichter und können einfach unhinterfragt irgendwelche religiösen oder philosophischen Sinnsysteme übernehmen. Man kann ja zwei Arten von Hoffnung unterscheiden. Das eine ist eher eine aktive Hoffnung, bei der es klar ist, dass ich selbst etwas tun muss, um weiterzukommen. Also ich nehme mein Leben in die Hand. Da geht es um Selbstwirksamkeit, um Selbstbewusstsein und so weiter. Also Hoffnung hat man sich dann eben auch erarbeitet. Die passive Hoffnung ist eher mit dem Glauben verbunden, dass man selbst wenig dazu beitragen kann, was einem passiert. Der Tenor ist eher so, der liebe Gott wird es schon regeln. Im Islam nennt man das Kismet. Und ich denke, jeder von uns hat beide Seiten in sich. Man muss nur einfach zusehen, was passt wann zu mir und der Situation.
Kann man Hoffnung üben?
Man kann, indem man, also üben wäre, es ist nicht wie ein Muskel, den man üben kann, aber man kann lernen sozusagen, indem man überlegt, was ist an Erfahrungen, die ich gemacht habe, was daran ist positiv und was kann ich lernen aus schlechten Erfahrungen. Und das ist ein Stückchen hoffnungsgebend. Das heißt im Grunde, es geht immer weiter, ist ja der Tenor.
Ihr neues Buch heißt Wie man lebt, so stirbt man. Und da schreiben Sie auch über das psychologische Alter. Und Sie haben die These, ob jemand Hoffnung hat oder nicht, daran erkennt man sein psychologisches Alter. Wie meinen Sie das?
Naja, man kann ja drei Arten von Alter unterscheiden. Das eine ist das kalendarische Alter, an den kann man nichts drehen, weil jeder Tag hat 24 Stunden, jede Stunde hat 60 Minuten, jede Minute hat 60 Sekunden, da ist nichts zu drehen dran. Das zweite Alter ist das biologische Alter, das ist so die Frage, wie gut sind meine Organe, mein Herz, mein Magen, mein Knochenbau, meine Gelenke und so weiter. Und das hat natürlich mit dem Lebensstil zu tun. Und das dritte, das psychologische Alter, das ist, wenn man so will, das flexibelste. Man sagt ja, man ist so jung, wie man sich fühlt, das steckt da so ein Stück drin. Also es ist eine Einstellungssache. Also worauf freue ich mich, wenn ich morgens aufstehe? Wie offen bin ich für neue Erfahrungen? Also Ziel, ein Projekt, eine Idee zu verwirklichen, das sind Dinge, die einen jung hält. Und das kann man nur machen, wenn man noch Hoffnung hat und wenn ich mir eine Chance gebe. Also man kann wirklich sagen, wenn man nicht mehr hofft, dann ist man wirklich alt.
Hoffnung, die wichtigste Lebenskraft der Seele in schwierigen Zeiten. Das war ein Gespräch mit dem Psychotherapeuten Werner Gross. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Maisonntag.